Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Heute mit einem kurzen Interview mit Dr. Simone Koch. Ein Ausschnitt aus dem chronischen Entzündungskongress. In diesem Interview habe ich mich mit Dr. Simone Koch, sie selber ist funktionelle Medizinerin und Ernährungsmedizinerin, habe ich mich mit ihr über eine traditionelle antientzündliche Ernährung unterhalten. Wie sieht für sie eine gesunde Ernährung aus? Eine gesunde Ernährung, die chronische Entzündungen lindern kann, das Immunsystem beruhigt und sowohl gesund als auch nachhaltig und traditionell ist. Und Simone Koch ist wahnsinnig selber belesen, weiß sehr, sehr viel über eine gesunde Ernährung, auch über chronische Entzündungen und Autoimmunerkrankungen. Und wie sie eine gesunde Ernährung definiert, ist, denke ich, für alle, die das hier hören, sehr, sehr interessant. Wer mehr über Simone Koch, dieses komplette Interview und den chronischen Entzündungskongress erfahren möchte, kann sich gerne noch dafür anmelden in den Shownotes unter schnellfachgesund.de. Erfährst du mehr darüber. Und wer das komplette Interview sehen möchte, kann sich immer noch zum kostenlosen chronischen Entzündungskongress anmelden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Schnell, einfach, gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach, verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei Schnell, einfach, gesund. Unser Motto: Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst.
Also man könnte jetzt natürlich sagen, was weiß ich, Kurkuma oder so, aber tatsächlich ist es halt mit solchen Sachen, finde ich, dass man kommt, also zum Beispiel mit Kurkuma kommt man nicht auf therapeutische Dosen über die Ernährung, also müsste man halt unglaubliche Mengen von essen. Deswegen, also diese Idee, man könne halt nur mit goldener Milch oder so seine stille Entzündung heilen, die muss ich, glaube ich, verneinen. Also da gehe ich halt davon aus, dass das nicht möglich ist. Deswegen ist meine Empfehlung einfach so breit gefächert wie möglich, also dass man halt eben eine sehr hohe Diversität in die Ernährung reinbringt, dass man sich sehr zu, also artgerecht und naturbelassen. Also ich würde tatsächlich, also ich kaufe fast nichts fertig, außer von Anbietern, die ich halt gut kenne und wo ich weiß, dass das Convenient-Produkte sind, die so hergestellt werden, wie ich das auch selber machen würde. Und da gibt es inzwischen, Gott sei Dank, muss man sagen, was mein Leben sehr erleichtert, ein paar ganz coole Sachen. Aber also selbst wenn ich im Biomarkt irgendwas kaufe, kann es halt trotzdem ordentlich Transfette und so weiter enthalten. Also die Soja-Margarine aus dem Biomarkt ist nicht besser als die aus dem Kaufland, nur weil sie halt aus dem Bioladen ist. Sie bleibt hochpotenziell für Transfettsäuren und für diverse problematische Stoffe hier. Also das finde ich halt da in dem Zusammenhang ganz, ganz, ganz wichtig, auf eine gute Gemüsezufuhr auch mitzuachten. Wobei ich persönlich auch glaube, dass wir durchaus auch, also wenn wir zurückgehen, harte Winter und so weiter, also worauf wir einfach evolutionär angepasst sind, denke ich, dass es zumindest für alle, die eine nordische Abstammung haben, die halt mit harten Wintern klarkommen mussten über Jahrtausende, kein Problem ist halt auch mal mehrere Wochen lang sich von Knochenbrühe zu ernähren. Und weil wir darauf, also das ist im Prinzip so ein bisschen das, was unser Körper erwartet. Also ich selber fühle mich auch immer gleich schlecht, wenn ich 2 Tage kein Gemüse gegessen habe, aber ich glaube, dass mein Körper da eigentlich sehr gut mit klarkommen würde, wenn das dann mal so wäre. Fermente wären noch so als Unterklasse zu nennen, die bei Entzündungen sehr, sehr gut sein können. Hier ist ein bisschen immer Problematik Histamin. Chronisch stille Entzündungen können zu Histaminosen führen, also zu einem Überschuss an Histamin aus verschiedensten Gründen. Hier möchte ich ganz kurz mit einwerfen, dass die Therapie nicht ist, zu versuchen, Histamin komplett wegzulassen. Histaminfrei sind Wasser und Salz. Viel Spaß damit, gesund zu werden. Das ist einfach nicht möglich, sondern dass man halt, man muss es schaffen, die stille Entzündung zu minimieren. Und dann hört auch die Histaminose auf. Und dann wird es halt auch besser. Und ich kenne Menschen, die eine genetische Histaminintoleranz haben, also wo die Deaminooxidase genetisch nahezu vollständig defekt ist, die trotzdem super mit Histamin zurechtkommen. Weil da für den Abbau von Histamin gibt es weitere Systeme. Plus, wir haben, wenn alles gut läuft, super hilfreiche Bakterien in unserem Darm, die den Histaminabbau bereits da machen. Und dieses, was sich so ein bisschen durchgesetzt hat und wo auch eine sehr hohe Identifikation mit der Erkrankung stattfindet, dass man halt, wenn man histaminintolerant ist, ist ja, ich bin Hit, dass man dann halt nichts mehr davon essen darf, das hilft leider nicht. Also das ist halt, das führt nur dazu, dass man sehr eingeschränkt ist in seiner Ernährung. und halt, dass es nicht so richtig besser wird. Kurzfristig kann das absolut wichtig und nötig und richtig sein und machen wir auch in der Praxis. Das wird erstmal auf ein sehr histaminarmes Schema setzen. Aber es darf halt nicht der einzige Weg sein, weil dann führt es halt nur dazu, dass man den Rest deines Lebens eigentlich fast nichts mehr essen darf. Meistens wird es halt auch nicht besser, sondern zunehmend schlimmer, weil man halt die Ursache nicht eingegangen ist. Aber jetzt bin ich mal wieder ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ich glaube, wer halt mir oft in Vorträgen so zuhört, weiß, dass das so ein bisschen zu meinem Stil gehört. Ich glaube, es ist inzwischen vielleicht dann auch okay.
Das ist immer ziemlich auf dem Punkt und sehr interessant. Also, geht weiter. Ich schlürfe meinen histaminhaltigen Kaffee.
Ja, genau. Dass man bei Fermenten so ein bisschen danach gucken muss. Da ist wichtig, also wenn ich halt Fermente zu mir nehmen möchte und ich habe Probleme mit Histaminosen, dass ich darauf achte, dass es möglichst unter Sauerstoffausschluss hergestellt wird, weil dann weniger Histamin ausgebildet wird. Und es gibt inzwischen, aber das kann ich noch nicht so richtig in Anführungsstrichen bewerben, weil ich da selber noch rumexperimentiere. Es gibt Fermentationsbeschleuniger, die dafür sorgen können, dass weniger histaminbildende Bakterien genutzt werden in dem Ferment. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die funktionieren. Aber mal sehen. Also, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, spannendes Feld. Besonders histaminreich werden Milchprodukte. Also wer sich gerne mit Fermenten behelfen möchte und den Darm unterstützen möchte und auch das Ganze. Das ist auch ganz wichtig, es geht nicht nur um den Darm. Also ähnlich wie bei den Vitalpilzen bilden auch die Fermente verschiedene Glykane aus und Polyglykane, die sehr heilsam für den Darm sind, die auch in dem Ferment drin sind, unabhängig von den Bakterien. Also weil viele haben halt eben die Idee, es geht nur um die Bakterien. Tatsächlich führt aber der regelmäßige Konsum von Sauerteigbrot, das bitte natürlich nur essen, wenn man Getreide gut verträgt, aber dazu, dass der Darm auch besser wird, obwohl es ja gebacken ist und da gar keine lebendigen Bakterien mehr drin sind, weil ich halt eben die positiven Stoffe, die die Bakterien hier produzieren, dennoch zu mir nehme, auch wenn ich, wenn die Bakterien abgetötet sind. Also es hat auf vielerlei Hinsicht ein positives Potenzial. Und das wäre sowas, wo ich halt mal mit einem Augenmerk drauf legen würde, weil auch da sind wir evolutionär dran angepasst, das, was uns unser Körper erwartet, was wir leider vergessen haben in den letzten 100 Jahren ungefähr, vielleicht auch erst auch nur 60 Jahren oder so. Und das wäre sowas, was ich mit reinwerfen würde, was man halt mit aufnehmen kann und so ein bisschen mehr auch wieder traditionelle Ernährungsweise, als wenn man Fleisch isst, dass man darauf achtet, auf das ganze Tier zu konsumieren, sowas zu konsumieren wie Knochenbrühe, wie vielleicht auch mal Leber, wie bei uns gab es letzte Woche Zunge. Und sich so ein bisschen davon Lust zu machen, als tatsächlich, ich habe die halt Zunge halt gekocht und fertig gemacht. Und so meine Kinder kennen das auch, muss man sagen. Die sind halt mit solchen Sachen, die sind da überhaupt nicht komisch. Die haben auch überhaupt nicht diese Aversion gegenüber Organfleisch. Das finde ich halt immer total schön. Also meine Kinder essen auch Herzgulasch, also ihre Hähnchenherzgulasch und nehmen diese ganzen Herzen in den Mund und finden das überhaupt nicht bäh. Aber weil das Nachbarkind da war, habe ich dann die Zunge abgezogen und habe die halt so gewürfelt und dann das Ganze als Gulasch verkauft. Und es wurde dann halt auch von allen super gerne gegessen, weil es halt ein ultra zartes, super leckeres Fleisch ist. Und ich habe dann meinen Kindern halt hinterher erzählt, dass es Zunge war und die waren dann immer so, ja, kein Problem, voll lecker, super gut. Ja. Also, dass man sich halt auch auf sowas zurückbesinnt. Und wenn man so wie ich gegen bestimmte Sachen nicht gegen ankommt, ich kann keine Leber essen, ich komme gegen Leber einfach nicht gegen an, weil ich da ein ganz schlechtes Erlebnis in der Kindheit mit hatte, dann muss man sich halt ein bisschen selbst austricksen und kann die halt von seinem Metzger oder so schon ins Hackfleisch machen lassen, weil dann merkt man es nicht. Wer vegan unterwegs ist, ist halt wichtig, da wirklich auch auf eine hohe Diversität zu achten. Und ich würde Veganern tatsächlich halt auch immer empfehlen, bestimmte Stoffe immer mal nachzuprüfen, also vor allen Dingen auf der Protein-Aminosäuren-Ebene, B12, Carnitin, also dass man halt da mit guckt, dass man wirklich gut versorgt ist und dass halt nicht irgendwelche Mängel vorliegen. Ich hoffe, das hat das so ein bisschen abgedeckt.
Ja, und da war, denke ich, auch für viele jetzt mal was dabei, vor allem so die Betonung auf eine traditionelle Ernährung, das ganze Tier verwerten, wird gerne unterschätzt, dass das Muskelfleisch eigentlich der nährstoffärmste Teil des Tieres ist und dass so Knocheninnereien ja eigentlich Nährstoffbomben sind, was gerne vergessen wird. Und Ich habe neulich, also ganz kurz dazu, meine Schwiegereltern haben eine Gastwirtschaft und die metzgen und wursten selber. Und die lassen sich, da haben wir letztens mal mitgearbeitet den ganzen Tag und die haben wirklich früh ein paar Strohschweine geliefert Die haben wir dann komplett zerlegt und alles, was übrig war, die Innereien und alles, da haben wir dann komplett verwurstet. Also Bratwurst, Göttinger, roter, weißer Presssack. Und das hatte ich noch nie so gemacht. Und wirklich das mal handwerklich mitzuerleben und mitzumachen, auch ohne Zusatzstoffe, mega. Also auch eine sehr schöne und leckere Art, Innereien zu verwerten. Und das auch für Kinder, also schön anzurichten. Ne? Und auch schön Fall. Mit den Beispielen bei dir, mit der Zunge.
Ja, und das ist halt... Also mir macht es halt auch ganz viel Freude und es ist halt auch was ich von meinen Großeltern halt so mitgekriegt habe. Also meine Großeltern haben noch nahezu komplett autark gelebt. Die hatten dann auch Schweine, Hühner, Kaninchen, 2000 Quadratmeter Garten, haben alles in selbst bezogen. Mein Opa war studierter Landwirt und hat das halt eben gemacht. Und bei meiner Oma kochelte immer 4 bis 5 Töpfe. Also meine Oma hatte eine sogenannte Dreckküche im Keller, wo halt immer Knochenbrühe kochte oder irgendwie sowas, was stank. Also was halt deswegen im Keller war. Und ich dachte, das ist normal. Also ich dachte, jeder hat noch einen extra Herd im Keller, wo halt immer irgendwas vor sich hinkocht. Und in den Regalen standen unendliche Mengen Fermente und so. Und irgendwann, glaube ich, war das halt auch normal. Also das ist halt sowas. Dann war es natürlich irgendwie der Lehmofen oder irgendwas und nicht der Gasherd oder der normale Herd. Aber also das, glaube ich, ist, was sich da wieder so ein bisschen auch drauf zu besinnen. Und das Tolle ist, inzwischen kann man halt wirklich tolle Knochenbrühen und Fermente und sowas auch fertig kaufen. Also wer halt überhaupt keine Lust hat, da in seiner eigenen Küche rumzubrusteln, das war echt, boah, als wir beide angefangen haben quasi, also so da war das halt noch nicht, da musste man das selber machen. Da gab es halt irgendwie noch keine andere Möglichkeit. Und inzwischen kann man es ja auch alles wirklich auch in sehr guter Qualität kaufen und sich damit den Alltag halt dann sehr erleichtern und trotzdem sehr gut in so einer traditionellen Ernährung bleiben.
Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum chronischen Entzündungskongress anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen chronische Entzündung Online-Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnelleinfachgesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.